Einen wunderschönen guten Abend, meine Daseinsformen und Menschen, Ladies and Gentlemen Beings, welcome to Lightning Talks. Wer von euch war noch nie bei Lightning Talks? Weiß nicht genau, worum es jetzt hier geht. Ja, okay, ist gar nicht schlecht. Is there anyone in the room who doesn't speak German? Okay, that's three people. During Lightning Talks, there will be many different talks. Some will be in German, some will be in English. I can't really influence that. But I hope you still understand something of it. I'll try to do the moderation in both languages. Also Lightning Talks, ganz simpel. Jeder kann auf die Bühne kommen. Jeder hat immer 10 Minuten oder auch weniger. So egal, welchem Thema könnt ihr reden. Jemand schreibt mich immer, ist das interessant genug, wenn ich jetzt hier irgendwie über diese Compiler-Bugs rede, die ich hier gefunden habe, dann sage ich, es gibt nichts uninteressant. Komm hoch und erzähl was. Letztes Mal war jemand hier, der hat eine Zungenbrecher-Datenbank gebaut. Super, alle haben es gefeiert. Also keine Scheu. Für den Anfang haben wir schon 3 Entries, die kommen als erstes und danach seid ihr dran. Also ihr könnt euch schon überlegen, ob ihr irgendwas habt, wo ihr die Leute schon mal dafür bekehren wolltet, für das Dvorak-Tastatur-Layout oder so. Gut, yes, like I just said in German, Lightning Talks, everyone can come up to the stage, you have 10 minutes to talk about anything, really anything except Nazis maybe. We have 3 entries, we will start with them and after that, first come, first serve. We start with Suralist or Thomas. Yes, you can come up. Genau, kannst du mit den Pfeiltasten durch oder mit der Maus klicken. Okay. Und wo ist die? There we go. 10 minutes for you.
Okay, let's see. Aha. Genau, also ich werde den Talk auf Deutsch halten. Und zwar habe ich da vorne hingestellt, ich habe einen mobilen CO2-Sensor gebaut. Da ist er nochmal in groß, weil ist ein bisschen klein, weil mobil. Genau, warum habe ich das eigentlich gemacht? Covid is not over. Wir haben immer noch Pandemie, auch wenn einige uns glauben machen wollen, das ist nicht so. Deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, sich um Luftqualität Gedanken zu machen. ARA-Netz sind sauteuer. Ich glaube, die kleinen kosten aktuell 200 Euro. Ich hatte seit Jahren ungenutzt so ein E-Ink-Display in meiner Kiste liegen und habe nach einer Anwendung gesucht und jetzt eine gefunden. Und ich wollte sehen, kann ich sowas Mobiles überhaupt bauen, weil habe ich bisher noch nie gemacht. Und siehe da, es hat einigermaßen geklappt. Genau, Inspiration, wie gesagt, der kleine ARA-Net 4, auch ein mobiler CO2-Sensor. Und das Halo-Projekt von Jasch Mulga-Unkar, der hat das Ganze stationär gebaut mit unter anderem einem CO2-Sensor und noch anderen Luftqualitätssensoren. Und da habe ich mir so ein paar Sachen auch rausgepickt für meinen Sensor. So, was habe ich jetzt für Hardware eingesetzt? Genau, ich zeige erstmal ein bisschen meine Bauteile. Hier sieht man wunderschön die fliegende Verdrahtung. Das Ganze sieht in der Kiste genauso aus. Genau, es ist ein Waveshare 2,9 Zoll E-Paper Display, das man für ungefähr 20 Euro bekommen kann, habe ich eben noch, vorhin noch mal recherchiert. Das Ganze basiert auf einem ESP8266, den man für ungefähr 5 Euro kriegt. Das Herzstück ist eigentlich dieser SCD40 CO2-Sensor. Den kriegt man für um die 30 Euro, wenn man ihn in Deutschland kriegt. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen schwierig zu beschaffen. Dann steckt da drin noch so ein BME280-Sensor, der Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit messen kann. Den kriegt man für ungefähr 3 Euro. Und es ist ein Akku-Controller oder USV-Board, das habe ich bei AliExpress bestellt, um das Ganze eben mobil zu haben. Das hat auch nur 3 Euro gekostet. Und so bin ich mit dem Gesamtpreis so bei 60, 70 Euro, wenn man die Komponenten neu kauft und nicht sowieso in der Kiste liegen hat. Das Gehäuse habe ich mit dem mit Boxes.py designt. Das ist vom Bamberger Hackspace, wenn ich mich recht erinnere. Da kann man so eine Box parametrieren, bekommt dann ein SVG, was ungefähr so aussieht, wo dann die ganzen einzelnen Teile als Pfade zu sehen sind. Das kann man dann einem Lasercutter zuführen und bekommt dann wunderschöne Holzteile, die man zusammenbauen kann. Die Software habe ich mit ESP Home gemacht. Wer das nicht kennt, das ist ein Add-on zu Home Assistant im Wesentlichen. War ursprünglich eigenständig, ist mittlerweile in die Open Home Foundation übergegangen. Da konfiguriert man seine Software, also das, was das Gerät können soll, in YAML. Und dann wird daraus C++-Code erzeugt und das Ganze mit Arduino kompiliert. Und dann bekommt man ein Binary, was man entweder per USB oder over the air auf den ESP laden kann. Genau, da habe ich jetzt mal hier so ein paar Code-Schnipsel, damit man mal sieht, wie das funktioniert. Wer ESP Home schon mal selbst benutzt hat, wird das kennen. Zum Beispiel deklariert man einfach einen Sensor, sagt, dass das ein SCD 4.0 in diesem Fall ist, gibt dem nochmal einen Namen, gibt so ein paar Parameter mit und dann bekommt man eben alle 10 Sekunden in diesem Fall die Werte. Dann muss man entsprechend auch das Display konfigurieren. Und da das sehr kleine, der alte ESP ist, muss man in diesem Fall die ganze Grafik, ich sag mal, von Hand programmieren. Mit den ESP32 hat man ein bisschen andere Möglichkeiten in ESP Home, aber mit dem begrenzten Speicher muss man hier mit Rectangles und Filled Rectangles und Print und so weiter und Printf arbeiten, um die ganzen Sachen aufs Display zu bekommen. Man muss dafür unter anderem auch die Fonts einbinden. Ihr habt vielleicht eben auf der ersten Folie gesehen, ich habe so ein Smiley da drauf. Je nachdem, wie viel CO2 in der Luft ist, werden unterschiedliche Smileys angezeigt oder Emojis. Die sind im Material Design Webfont mit drin. Die muss man dann einmal als Glyphen deklarieren und dann kann man sie im Code benutzen. Und dann gibt es dann so ein bisschen C-Code, der den Sensorwert auswertet und das entsprechende Emote dann anzeigt. Was kann der noch? Der macht, wenn er mobil ist, Deep Sleep. Er schläft 2 Minuten, ist dann 1 Minute wach, macht ein paar Messungen, refresht das Display und legt sich dann wieder schlafen. Aktuell habe ich so eine Laufzeit von 1,5 Tagen mit dem Akku-Pack. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht dafür, dass es einfach nur so zusammengeklöppelt ist. Es ist halt nicht optimiert für Laufzeit, sondern wie gesagt aus Bauteilen, die ich eh da hatte, zusammengebaut. Und ich kann mit einem Hardware-Schalter ihn in Always-On-Modus versetzen. Dann schläft er halt nicht ein. Das ist ganz praktisch, wenn ich den programmieren möchte, weil dann muss ich nicht immer abpassen, ob er jetzt gerade aufgewacht ist und sich mit dem WLAN verbunden hat. Genau, dann hält natürlich der Akku nicht mehr so lange. Ja, was mache ich damit noch? Ich habe festgestellt, der Temperatursensor auf diesem BME 280, das ist nur so ein Schätzeisen leider. Deswegen habe ich noch DS18B20 bestellt. Die sollen besser sein, habe ich gelesen. Also werde ich den Temperatursensor nochmal austauschen. Dann will ich nochmal neues Gehäuse lasern, weil im Moment muss ich die Rückwand aufmachen, um innen drin an den Akku zu kommen, um den aufzuladen. Ein bisschen unpraktisch. Und aktuell zeigt er halt nur die Ist-Werte an, es wird nichts gespeichert. Da bin ich am Überlegen, ob ich ihm nochmal eine SSD-Karte und ein RTC verpasse, um den Verlauf auch speichern zu können. Wenn er im Online-On-Modus ist und bei mir Always-On-Modus ist und bei mir zu Hause, verbindet er sich mit dem Home Assistant und da werden die Werte getrackt. Aber wie gesagt, im Mobilmodus habe ich nur die Ist-Werte, die Aktualwerte. Genau, und das war's auch schon. Falls noch Fragen sind, ich glaube, ein bisschen Zeit habe ich noch. Und True.
Der Wunsch aus dem Publikum war, noch einen Geigerzähler mit einzubauen.
Genau. Ja, Zigbee wäre auch eine Variante. Wie gesagt, aktuell verbindet er sich, wenn er sich verbindet, mit Wi-Fi, mit meinem Home Assistant. Ja. Ja, gute Frage. Schreibe ich mir auf für Version 2. Weil ich kein Solardisplay hatte und weil ich diese Platine mit den Akkus so bekommen habe.
Gut. Vielen Dank. Ich kann ihm übrigens nur beipflichten, boxes.py, die Webseite of all time. Gut, übrigens, falls er jetzt irgendwie hier die Kontaktdaten nicht schnell genug aufgeschrieben hat, es wird alles aufgezeichnet, das heißt auf mediaccc.de könnt ihr dann nochmal nachschauen. Und dann nochmal QR-Code scannen oder so und so weiter. Als nächstes dran ist Nele mit 2E. 3E eigentlich. Ah, ist da? Sehr gut. Dann übergebe ich dir einmal das Mikrofon.
Ja, sorry, ich habe gerade 2 Waffeln vorweg gegessen, also kann sein, dass ich ein bisschen kurzatmig bin. Datenbasierte, ja. Okay, super. Datenbasierte Entscheidung. Wie viele Leute hier, wenn ihr es sagen würdet, sind nicht so gut mit Englisch? Okay, also dann mache ich es auf Englisch. Dann können die Englisch-Speaker auch ein bisschen zuhören. Starting question. How many people of you are working in software development? It's up. So, very sorry for the start of the presentation, because it's about Agile and Scrum, and I know it's your absolute favorite topic, but no worries, it's just the first half, but I need to cover the basics to actually get to the point of the whole presentation here. So my topic today, which I just came up yesterday evening, but I found it quite nice to share because I practiced that myself, not at work. So I'm not a developer, I can write a little bit JavaScript, but I'm a product manager for software development in the last 8 years. And what I'm actually doing together with my developer partner is actually applying Scrum ceremonies in our relationship, which I haven't heard anywhere else yet, so yeah, let's talk about that. First, for the basics, for the guys not working, or people not working in software development, there's basically 2 different concepts. If you try to make it very simple, how you can do software development. One is the classic way, which is the waterfall. Another one is the agile one, and there are different frameworks for that. That's basically what you mostly learn in your first course in university about software development. And how that works is basically on the waterfall. It's a waterfall. There's different steps in the process. You try to finish every stage one after the other. So basically, you come up with all the requirements in the beginning. Then you go over to designing them, then actually implementing them, testing them, deploy them to production, and then you maintain the system, and that's it. In the last, I don't know, 20 years, I have no idea when Scrum and all this stuff came up, to be honest, I'm not that old. you have a more agile approach where you do it in iterations, basically the same thing, just in smaller chunks. And you don't try to finish everything in the beginning. So the whole base concept there is that you make faster iterations, you have faster feedback on what you actually implemented there, and you continuously improve the whole system. So everything basically comes down to that you accept that there's a lot of things you don't know, and you don't try to cover everything from the very beginning, at the start of your project, and then actually implement everything. So coming now to this part, last one, I promise, about Scrum. Scrum is a framework in Agile, so there are different frameworks you can work with. And the important part here to cover is you have different ceremonies, you have different kind of people participating in the process, and how it works. So you have some backlog, which is basically a collection of things you want to implement. Someone came up with an idea. They are in different kind of stages, like very rough idea, very discussed already in all the details, and just waiting to be prioritized one day to be implemented. And at the start of the sprint, which is a fixed time frame which you decide on with your development team to implement something, you basically form a sprint scope of things you commit to implement in this time frame which is available. And then the sprint starts, and you have Scrum stand-up. So every morning you check in, how's it going, are there bug cures, are you good, do you need any help, all this kind of stuff. And that basically goes on and on and on, depending on how long your sprint is. And in the end, you have reviews, so with your people, like if you have a customer you're developing for, if it's for the company. I personally skip that, I'm not a big fan of that. But the important part here, which is useful in the next slide then, is the retro. So in the retro, you normally try to reflect on what went well, what didn't go so well, without putting any blame on someone and saying, oh, this colleague, Helen, such a shitty PR he made. But you actually try together to improve and maybe set up some ground rules to improve working together. In general, so how does that actually relate to a relationship? So I think there are three different parts to it. First of all, kind of waterfall, agile, right? So in waterfall, you try to think about everything, like all the scenarios. So I think in a lot of relationship, people also think when choosing a partner, like, oh, it needs to be the perfect one, like, ah, oh, this is like great. And then after 6 months, you realize, oh, there's a lot of things which are not actually that great. Just go with the mindset, you know, like accepting that you don't know a lot of things. And even after 10 years, there might be still things you don't know about the person. And it's constantly changing. The second one is, don't be too fixed on everything needs to be perfect. Yeah, so you have sprints, you have iterations. Some sprint with the development is great, really good mood, a lot of stuff shipped. And then there's another one with a terrible crunch phase, people just throwing in new features ad hoc, which you did not agree to work on. And it's horrible. You just hate your job, you hate your colleagues, you really want to quit that job. Don't do that. There will be always better times again. Just focus on what actually could be improved and actually addressing that, which brings me to the last point. The ceremonies I just touched, what you normally do in the development process, you can also easily apply on your daily relationship. So in the morning, hey, honey, how's it going? Or in the evening, how was your day? Are you unhappy about something? Can I help you with something? Yeah, same principle, like support your colleagues, partner. But you need to actually force yourself a little bit also of making the time. So with stand up, which is scheduled like normally at the same time of the day, you are forcing yourself within the team to make this time and actively approach and also a little bit push the people of actually voicing what's wrong, what's not going well, or where they need support. Then the backlog. Having a shared understanding of what are your desires, like for implementation of the relationship. Do you want to have kids? Do you want to have a dog? Do you want to live in a city? Do you want to live in a village? This is things you should clarify and have some opinion on, and also refine. So don't let it sit there for 5 years and then you actually figure out, imagination change a little bit, but proactively go check in on these topics. Is it something we want to prioritize now? Is it something we want to bring up? So that's not one of the, sorry, people in the relationship who thinks like, oh, this is so super important for me, but you actually didn't talk about it for 3 years, right? Because yeah, it's in the backlog somewhere rotting away. Also should delete some tickets after a while if it piles up to 500 tickets. And the last one, personally, for me, the most important one, and I even have some kind of agenda sheet and meeting notes file, to be honest, in my Google Drive, is the retro. So I'm with my partner, for example, sit once a month together, and we walk through the things. So main part here, same as in software development. Don't pick a fight in the moment where your colleague like is behaving maybe, in your opinion, shitty or is delivering bad quality things, save these topics, calm down, and address it during the retro. So if you still remember it by the retro, it's important. If you already forgot about it, it seems like not that much. So don't pick the discussion in the moment, in the heat of the moment, but just wait and talk about it in a good way and with a mindset of actually improving the relationship with your coworker or with your partner and not trying to blame someone and saying, "Ah, oh, this is so shit, I'm so angry at you." Yeah. So personally, that helped me a lot, like in the last 2 years. Can really recommend if you don't have an IT partner, might be a bit strange in the beginning to address that. And also it's obviously quite uncomfy. Everyone always tries to avoid discussions about the things they are not happy with, but piling up stuff and you know, not talking about it makes the people quit, makes your developer quit, makes your partner quit. So I guess none of us want that. So just last German sentence, talk more, listen more, and try to grow, like sprint to sprint. Thank you.
Thank you very much. Scrum-Techniken auf Beziehungen anwenden, das klingt gleichzeitig genial und gleichzeitig super grausam. Ich habe keine Ahnung. Ist so eine Cosmic Horror Novel oder sowas. Aber ja, vielen Dank. Als nächstes, Tau Lepton. Ist Tau Lepton? Da ist Tau Lepton. Sehr schön. Auch deine Präsentation ist schon bereit. Und 10 Minuten.
Einfach starten oder was? Oder? Ja, genau. Ein bisschen zur Transparenz. Ich arbeite seit 3 Jahren in der E-Bike-Industrie, also deswegen das Thema mit dem E-Bike. Genau, wo wollen wir hin? Ja, genau. Wir wollen Mobilität machen. Die erste Frage ist, die wir uns hier stellen müssen, ist, genau, was wollen wir denn erreichen mit unserer Mobilität? Dafür habe ich mal so ein bisschen eine Übersicht gemacht, was die Vektoren hier sind. Wir wollen irgendwie gesund sein, wir wollen irgendwie die Zeit haben, für andere Dinge zu tun, außer von A nach B zu reisen. Wir wollen die externen Kosten, das ist quasi der Umweltschaden, den wir anrichten, minimieren. Wir wollen die internen Kosten, also das Geld, was wir für unsere Mobilität ausgeben, natürlich auch minimieren. Wir wollen günstig von A nach B reisen und wir wollen natürlich komfortabel reisen. Und natürlich immer Zeit und Reichweite ein Faktor. Wenn ich halt weit weg muss, brauche ich mehr Zeit. So. Jetzt bin ich etwas nervös, sorry. Genau. Wie handeln wir, wenn wir unsere eigene Mobilitätswende angehen wollen? Ist, dass wir einfach erstmal selber schauen, was können wir denn tun? In meinem Fall war das, dass ich zum Beispiel einfach auch meinen Job mal gekündigt habe und gesagt, okay, ich mache jetzt E-Bikes. Im Vorfeld habe ich mir erstmal selber ein E-Bike gekauft und das dann auseinandergeschraubt. Gesagt, okay, das funktioniert. Konnte dadurch auch zeitlich, also ich habe alles durchexerziert, ich habe einfach mal mit dem Fahrrad gefahren, so 16, 17 Kilometer und gemerkt, okay, mit meinem Bauch und mit den, also in Freiburg mit 38 Grad Temperatur, das funktioniert irgendwann im Sommer nicht mehr, also E-Bike. Zuvor bin ich alles mit dem Auto gefahren und zwischendurch habe ich das nochmal auch mit dem ÖPNV gemacht. Da ist mir dann einfach die Zeit zu viel gewesen, habe dann irgendwie über 1 Stunde gebraucht und mit dem Auto und mit dem E-Bike war ich bei knapp 40, 45 Minuten, das heißt, mein Zeitverlust war irgendwo bei null und habe dann beschlossen, okay, das ist der Weg zu gehen. Genau, was man dann noch weiter machen kann, ist einfach die Leute anfixen. Also zum Beispiel, wir haben jetzt bei uns im Dorf einen Gemeinschaftslastenrad, was von der Gemeinde bezahlt worden ist. Und wir haben eine Webseite, da kann man das buchen und kann dann auf Spendenbasis das Lastenrad besorgen. Das war so erfolgreich, dass wir wieder 3 verifizierte E-Bike-Lastenradkäufer haben, die quasi das Lastenrad ausgeliehen haben, getestet und gesehen haben, es funktioniert und haben sich dann privat eins zugelegt. Das kann ich sehr empfehlen. Engagiert euch da. Da kann man auch die IT gebrauchen für eine Webseite und so weiter. Und wir haben auch regelmäßige Treffen, einmal im Monat. Wir machen dann auch Dinge zum Beispiel mit Open Bike Sensor, dass wir die Abstände gemessen haben und haben dann diese Ergebnisse auch im Gemeinderat vorgestellt. Genau, was wollen wir noch? Wir wollen Reparierbarkeit. Das heißt, wir gucken, dass wir uns gute Geräte kaufen, ein gescheites E-Bike, ihr dürft gerne auch Gebrauch kaufen, es gibt mittlerweile Gebrauchtmarkt, ihr kriegt auch mittlerweile durch das E-Bike-Leasing, könnt ihr euch das auch quasi klicken, gibt es Webseiten, die euch sagen, okay, das ist das E-Bike, für den Preis, das ist meistens so 40% Nachlass, könnt ihr euch bestellen, dann kommt der große LKW, ne, beim Lastenrad auf jeden Fall, ansonsten halt, ja, kommt das an, dann könnt ihr es 2 Wochen testen, habt ein Jahr Garantie und das ist relativ gut, da könnt ihr Geld sparen und tut was Gutes, weil dadurch Leasing, die sind meistens so 3 Jahre alt, das heißt, ansonsten wird es weggeworfen oder verschrottet, das wollen wir auch vermeiden. Genau. Natürlich ist auch der Hack-Value ganz gut, es gibt zum Beispiel das Pedelecforum.de, da wurden zum Beispiel Shimano, Bosch, Yamaha reverse-engineert, das heißt, da dürft man sich auch als Hexe oder als Hacker austoben, einfach sich die Technik anschauen und das dokumentieren und mit der Community vorantreiben. Genau. So, habe ich jetzt alles. Genau, nutzt die vorhandenen Ressourcen, also wenn ihr jetzt nicht keine Mobilitätsgruppe gründen wollt, guckt, ob eine da ist, benutzt da einfach das Lastenrad, schafft Sichtbarkeit, das war noch ein Punkt und dann bin ich von meiner Seite durch.
Jo, vielen Dank. Gut, das war sehr kurz, dann haben wir noch Zeit für Fragen oder auch nicht, je nachdem.
Nee, das waren nur die 3-4 Slides. Oh, ja. Ich hab alle, also eigentlich hatte ich so 20 Minuten für meinen Vortrag, aber der wurde nicht angenommen. Das ist ja der Hack. Ich gehe jetzt zu den Lightning Talks und dampf alles zusammen und rad das runter.
Ja. Das finde ich aber tatsächlich auch ein guter Punkt mit dem Reverse Engineering, das du erwähnt hast. Ich erinnere mich, eine Freundin von mir arbeitet als Zweiradmechanikerin und die hat gemeint, dass gerade in der Branche einfach das Problem ist, dass alle Fahrräder schrauben können, aber keiner kann E-Bikes schrauben, weil das ja halt nochmal ein anderes Skillset ist.
Ja, also es ist halt, man muss sich halt auch vorstellen, vor 15 Jahren ist das ja das Thema aufgekommen und da war das eigentlich ein fast rein mechanischer Beruf. Das heißt, alle Werkstätten mussten quasi eigentlich nochmal ein Add-on für die Elektronik, für die Elektromechanik. Und mittlerweile ist halt auch die Smartifizierung, ja, also jedes Ding hat mittlerweile eine eigene App, die dann über Bluetooth und jeder mit GPS-Modul wegen Diebstahl und so, das ist natürlich schwer. Vor allen Dingen halt, wenn man nur Mechanik gelernt hat und gedacht hat, man macht das bis in die Rente. Genau. Also ich habe auch schon durchaus, bin ich auf dem Level angekommen, dass ich teilweise die Fahrradläden berate, wo ich eigentlich gerade meinen Service haben will, ja. Das passiert dann mal.
Ja, dann kann man da eigentlich auch gleich noch einen Aufruf noch mit dran packen. Also für mich war das Fahrrad auch immer so ein bisschen so ein Tool of the People. Ich glaube sogar, irgendwie selbst Mao hatte auch schon mal irgendwie ein Zitat gemacht, das Fahrrad ist das wichtigste Werkzeug der Revolution oder so, weil halt, wenn man sich das anschaut, ist wirklich so das ultimative Ding, mit dem man mit dem man einen Riesensprung schaffen kann von, ich kann mich nur im Umkreis von 1 Kilometer um mein Haus bewegen, hin zu, ich komme einfach mal ohne Geld nach Köln oder
also
sowas.
Genau, und das E-Bike tut jetzt, also meist, wenn du die Statistiken anschaust, hast du so 6-7 Kilometer, was die Leute mit Fahrrad pendeln. Ja. Und mit dem E-Bike hast du 11-12 Kilometer, was die Leute pendeln. Das heißt, du tust durch den mehr Ressourcen, also an die 50-60% die Reichweite erhöhen. Bei Komfort, also du hast auch sowas wie, du kommst nicht mehr verschwitzt an. Wenn es windig ist, ist es dir egal, weil du stellst einfach den Motor auf volle Kanne auf Turbo, dann fährst du auch entgegen. Wind rein, ist alles kein Stress. Probiert's aus, redet mit den Leuten. Genau, also ihr könnt auch da bei Mastodon, seht ihr auch viele Bilder, ich gehe da so ein bisschen Influencer-mäßig vor, fotografiere meine Setups mit Klapprad, mit Lastenrad, ich habe jetzt mittlerweile ein kleines Lastenrad, genau, um einfach die Visualität, um das den Leuten zu zeigen, was möglich ist, also ich habe zum Beispiel jetzt auch wirklich mein Auto abgeschafft vor 3 Jahren, also es funktioniert so gut, dass ich in meinem, also okay, ich bin Single und so, keine Kinder, klar, kann nicht jeder, aber auch wenn ihr ein Auto habt, gebrauchtes Rad, auch ein normales Rad, könnt ihr dazu machen, ihr macht immer noch Gewinn. Die Benzinpreise sind so hoch, dass ihr einen Gewinn macht, wenn ihr ein solides, gebrauchtes E-Bike euch zulegt.
Gut, vielen Dank. Dann einmal Applaus nochmal. So. Dann sind wir jetzt am Ende unserer vorgebuchten Slots. Ab jetzt ist freie Improvisation. Improvisationstheater. Nee. We are at the end of our slots, so but we still have 30 minutes. Now it's your turn. You can come up. You can speak about anything. Wenn niemand vorkommt, dann mache ich hier Witze. Je flacher, je besser. Nee, ich hab schon noch ein paar Sachen, die ich verkünden kann oder so. Aber natürlich wäre es cool, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt. Während ihr noch am Überlegen seid, kann ich noch mal kurz darauf hinweisen, was ich mit den E-Bikes eigentlich meinte. Fahrräder sind super leicht zu schrauben, E-Bikes sind weniger gut zu schrauben. Das heißt, ich finde, es ist ein wichtiges Skillset, was wir als Hacker und Hackerinnen und Hexen und was da noch alles draußen am Hacken ist, uns diese Skills zulegen, dass, wenn die Apokalypse kommt, dass wir nicht nur Fahrräder schrauben können, sondern auch E-Bikes schrauben können. Gut. Hat jemand Lust, ein Thema? Traut sich nicht, traut sich doch. Niemand? Dann tue ich weiter ein paar Ankündigungen, die ich mir notiert habe. Wer von euch mag Chunk? Ja, es sind zu wenig Hände. Wer von euch mag Chunk? Ja, okay. Ich trinke ihn zwar nicht, aber ich mag ihn trotzdem. Draußen auf der Wiese ist ja mega cool, mit Chunk zu sitzen und so, nur haben wir in den letzten Jahren immer festgestellt, dass ein paar Leute, wenn sie das dann fertig getrunken haben, dann einfach so flupp die Limettenreste und die Papierstrohhalme auf die Wiese kippen. Also ja, es ist biologisch abbaubar, aber halt in 3 Jahren. Also wäre nett, wenn ihr das nicht tut und die Chunkreste einfach in den Mülleimer entsorgt. What I just said in German, if you drink your Chunk on the grass, please don't just throw the rest out, just put it in the bin. Thank you. Außerdem, hydriert euch. Immer wichtig. Und was der Kollege hier gerade erwähnt hatte von boxes.py, dann mache ich hier nochmal kurz ein bisschen Schleichwerbung. Hehe. So, schauen wir mal. Ja, also die Webseite heißt nicht boxes.py, aber es wird halt auf einer anderen Webseite gehostet, hier boxes.hackerspace Bamberg. Und einfach nur, um euch kurz zu zeigen, was für Boxen man da alles machen kann, da geht wirklich alles. Also hier einfach mal ein Encasing für dein Keyboard. Was haben wir hier? Pen and Paper, Rollenspiel, Boxwürfel, ja, Pirate Chests. Da ist wirklich unglaublich viel dabei. Und da kann man dann einfach irgendwie hier, was ich draufklicken, tippt ein, okay, so und so die Dimensionen soll es haben, so und so viele Unterteilungen soll es haben. Das ist die Materialstärke, die ich habe. Einmal generieren bitte und dann kann man sich das in seinem lokalen Hackspace lasern. Finde ich einen sehr, sehr hilfreichen Beitrag für die allgemeine Hackerszene. Gut, wir haben noch 25 Minuten. Ich komme langsam ins Schwitzen. Ja, gerne. Es muss nicht 10 Minuten sein. Es kann auch nur ein Satz sein. Ihr könnt... Was? Ja, wenn du einen USB-Stick dabei hast oder wenn die Folien online sind. Was? Noch nicht? Kann ich vielleicht installieren? Okay, dann machen wir jetzt ein kurzes Tutorial, was Magic Wormhole ist. Komm hervor und dann... Moment, ich stelle das Tastaturlayout um. Eine Konsole wahrscheinlich.
Ja.
Okay, also es ist Ubuntu, also kannst einfach tippen. Bitteschön. Okay, Magic Wormhole. Ah, Moment.
Kann ich mal kurz das halten, das Mikrofon? Ja.
Ja, das ist ein kleines Python-Paket, das einfach Datentransfer übers Internet super einfach macht, dass man einfach Sachen von irgendeinem Rechner im Internet in irgendeinen anderen Rechner im Internet schiebt, ohne irgendwie einen Server aufsetzen zu müssen oder irgendeinen Scheiß.
Und jo, cool. Ja. Ich habe den erst ganz frisch aufgesetzt, also ist nichts schlimm, wenn alles kaputt geht, habe ich sowieso vor. So, solltet ihr auch alle tun. Passt auf eure Geräte auf. Habt ihr auch alle Backups? Wer hat kein Backup? Ich habe auch kein Backup. Ja. Ich hab mir vorgenommen, vor der GPN noch einen Server hochzuziehen und Backup und alles richtig zu machen, nur weil ich es unbedingt richtig machen wollte, kam ich nicht mehr dazu. Hätte ich es mal quick and dirty gemacht, hätte ich jetzt ein Backup. Gut. Moment, du willst ein Mikrofon? Hier haben wir auch noch eins.
Genau, also funktioniert das?
Ja, so.
Okay, ja. Magic Wormhole ist nur ein funktioniert so, dass man dann so ein drei, beziehungsweise ein One-Number, Three-Letter-Code kriegt. Und den muss man dann auf der einen Seite, also den kriegt man, wenn man sagt, ich will was verschicken, und muss den dann auf der anderen Seite angeben. Das funktioniert eigentlich sehr leicht.
Kann das sein, dass Wormhole Receive falsch geschrieben ist?
Ja, das schreibe ich jedes Mal wieder falsch. Ich kann das nicht. Ich kann keine Rechtschreibung zeigen. Ja,
aber er versteht das. Das fasziniert
mich. Ja, gutes Aliasing oder so. genau. Und dann mache ich einfach, glaube ich. Genau, ich habe irgendwie ein paar Bilder und PDFs und Shit, random Kram da. das ziehe ich mal kurz rüber, das ist für mich. Genau. Ich will ein bisschen über Messtechnik, so wie messe ich eigentlich Sachen, die bestimmte Größen haben sollen, die bestimmte Flachheitswerte haben sollen oder sowas. Wenn ich jetzt gerade irgendein Teil gefertigt habe, ich bin in der Fertigung tätig, ist das halt häufig die Frage. Bei der Fertigung, die ich mache, gehen die Toleranzen so von 200 bis 10 Mikrometer. Das muss einem jetzt nichts unbedingt sagen. Da komme ich gleich noch ein bisschen zu, was da so Referenzwerte sind, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt. Genau. 100 Mikrometer, wie gesagt, das sind so die Anfänge, wo man sich Gedanken darüber machen muss. Normalerweise bei Metall, was ich mache, nicht. Aber da kann man noch, also wenn man irgendwie so eine Nadel an irgendeine Kante alignen muss, das kann man auf 100 Mikrometer einfach mit dem Auge machen. Da braucht man keine Vergrößerung, zumindest in meinem Alter nicht. Vielleicht kommt das noch, mal schauen. Dann 10 Mikrometer ist so der Punkt, wo man dann schon irgendwie ein bisschen genauer nachmessen muss. Das kann man nicht mehr, kann man normalerweise nicht mehr mit dem Auge machen. Man kann es optisch machen. Dann braucht man halt irgendwie ein Vergrößerungsglas oder so. Oder halt entsprechendes Werkzeug. Ich habe irgendwie Werkzeug. Ich habe hier so ein, das ist bei uns im Hackerspace im CCCAC. Das ist nicht alles mein Kram. Das ist größtenteils mein Kram. Ich glaube, auf dem Bild sind so 3-4 Sachen, die nicht mehr sind. Ich stelle das Zeug voll. Ich habe aber auch die Einsätze gemacht, ich mache also auch Ordnung. Genau. Und wenn man jetzt auf ein Hundertstel messen will, das hier ist so eine Messuhr. da sind so 100 Linien rundherum und jede Linie indiziert, dass diese Nadel quasi ein Hundertstel Millimeter oder 10 Mikrometer sich bewegt hat. Da sind auch noch Messuhren, die gehen genauer, also die direkt daneben, so oben links, die sehen wir nachher nochmal, die ist nochmal eine Größenordnung genauer. Aber das ist so der Punkt, wo man dann richtig nachmessen muss. Da unten ist auch eine Bügelmessschraube, also die Schraube hier. Das ist ein Bügel mit einem Gewinde auf der einen Seite und einer Schraube, die in diesen Bügel reingeht. Und diese Schraube hat eine Steigung von genau einem halben Millimeter. Also jede Umdrehung, die man bei dieser Schraube macht, bewegt sich die eben einen halben Millimeter. Und entsprechend kann man...
Millimeter oder Mikrometer?
Einen halben Millimeter. Aber weil man eben die Drehung sehen kann, hat man dann eben, in dem Fall sind halt 50 Linien auf diese Schraube graviert außen und eine Referenzlinie auf die Mutter. Und dann kann man sehen, eben in welcher Rotation man ist und entsprechend auf... in dem Fall Hundertstel Millimeter ablesen. Es gibt die auch nochmal in eine Größenordnung genauer, da habe ich leider kein Bild von gerade zur Hand. Ja. Wenn man jetzt nochmal genauer werden will, also 10 Mikrometer sind, was die meisten Menschen so noch mit einem Finger spüren können in der Oberflächenrauheit. Haare sind so zwischen 10 und 100 Mikrometer, je nachdem bei wem. Also meine sind, meine ich, bei ungefähr 40 Mikrometer dick. Nur so als eine grobe Referenz. Als eine grobe Referenz. Genau, dann gehen wir jetzt mal noch eine Größenordnung tiefer. Auf dem Bild sind zwei Messuhren, die auf die Größenordnung gehen. Also ein Mikrometer. Wenn man einen Mikrometer messen muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Da ist die Größenreferenz, die mir einfällt oder die ich mal gehört habe, die ich dann nochmal nachgeguckt habe und nachgerechnet habe. Ein Mikrometer ist ungefähr halb so dick wie eine rote Blutzelle. Das ist auch so ungefähr der Bereich, wo ich aufgehört habe, genau zu messen. Da meldet sich jemand? Spezielle Maschinenbauteile. Also
die Frage war, was man damit in der Praxis messen würde.
Genau.
Ich sage es für die Aufnahme. Ja.
Spezielle Maschinenbauteile. Ich komme gleich zu einem Beispiel. Das ist nämlich so ungefähr der Bereich, wo ich meine genauesten Messungen bis jetzt gemacht habe. Da kann ich auch gerade ein Bild raussuchen. Ich glaube, das hier. Das hier war eben diese Messung. Ich komme gleich, also das ist eben diese 1 Mikrometer Messuhr. Und was ich gemacht habe, waren diese, das sind kleine Zylinderstifte, beziehungsweise keine Zylinderstifte, sondern Nadelrollen, also von einem speziellen Welselementlager, einem Nadelrollenlager, die Nadeln. Und die habe ich mal vermessen und aufgeteilt, wie groß die Größenvariation da drin ist. Und da sieht man dann, ich habe eine mir rausgesucht, die quasi als Null gesetzt und dann im Vergleich dazu gemessen, in Mikrometern, wie groß die sind. Und da sieht man dann halt, die kleinste war irgendwie minus 2,5 Mikrometer, die größte 1 Mikrometer größer. Also war da insgesamt eine Reichweite von 3,5 Mikrometern. Ich glaube, das Nadellager ist gespeckt für 5 Mikrometer. Also ist in Speck, aber ist schön, sowas nachmessen zu können. Und es gibt die auch in 2 Mikrometer Speck und es gibt auch Gründe, weshalb man die noch besser haben möchte. Genau, das hier war eben dieses Setup. Das ist einfach ein kleines 3D-gedrucktes Teil, wo dieser Zylinderstift drin saß und dann ist da ein Messblock drauf. Also was zwischen der Messo und dieser Nadel ist, ist ein Messblock. Das ist ein Stück Stahl, das sehr, sehr genau geschliffen ist, auf Nanometerbereich genau. Und entsprechend, und dann die auf der anderen Seite, also hier, was hier liegt, sind mehr Messblöcke, die halt ungefähr dieselbe Höhe haben wie diese Nadeln, damit das einigermaßen gerade liegt. Genau. Das ist so ein Beispiel, wo man so genau messen würde. Es gibt auch noch Anwendungen, wo man genauer messen möchte. Ich habe ein persönliches Projekt. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, habe ich ein Bild davon? Ich glaube nicht. Doch, hier. Das letzte Bild. Das ist ein elektronischer Messtaster. Dieser spezifische ist aus den 60ern oder den 70ern. Ich konnte ihn leider noch nicht testen, wenn irgendwer Ahnung von RVDTs hat. Ich habe das schon in die Dating-Seite geschrieben. Das Problem ist, die brauchen noch einen Messverstärker. Und so ein Messtaster kann dann häufig auch auf 100 Nanometer genau messen. Also 100 Nanometer Wiederholgenauigkeit. Theoretisch beliebig viel Auflösung, weil es halt ein analoges System ist. Die gibt es auch noch in noch besser. Ich weiß nicht ganz, wie gut das ist, weil ich keine Specsheets dafür finde, weil es zu alt ist. Und da gibt es auf jeden Fall auch welche, die auf nur 10 Nanometer gehen. Aber will ich von dem jetzt nicht sagen, dass das so ist, kann ich nicht so wirklich sagen. Da kommt man dann in einen Bereich, wo man sich langsam echt Sorgen machen muss, weil 10 Nanometer, habe ich mal nachgerechnet, bei Stahl bzw. bei Eisen ist nur so 50 Atome hoch. Das kann ich nicht empfehlen. Gibt Menschen, die messen, dass es gibt Wahnsinnige, aber ich bin da noch nicht drin. So tief bin ich da noch nicht drin.
Da kommen dann auch so Sachen ins Spiel, die dann Dinge, die so 10 Nanometer groß sind, die sind so klein, dass sie einfach durch die Haut in deinen Blutkreislauf eindringen
können. Ja, aber die sind ja nicht 10 Nanometer groß. Du misst ja nur auf 10 Nanometer genau. Also du hast halt ein Ding, das ein Millimeter hoch ist und auf 10 Nanometer genau. Da können wir einmal kurz reingucken.
Sagst du jetzt.
Das hier sind verrostete Messblöcke, weil ich mir kein gutes Set leisten kann. Aber es gibt da so eine DIN. Ich sollte die wahrscheinlich nicht vollständig zeigen für das VOG. Oder vielleicht, wer das sonst, können wir das sonst rausschneiden? Okay, da steht dann so eine Tabelle von wie hoch dürfen die denn sein? Und da stehen dann so Sachen wie hier, das darf 0,05, also 50 Nanometer Höhenvariation oder sowas haben. Gibt es verschiedene Klassen, kann man unglaublich viel Geld für ausgeben, habe ich nicht gemacht, weil ich nicht das Geld habe. Genau. Das ist nämlich das Nächste. All die Sachen, die ich bis jetzt besprochen habe, sind physischer Kontakt und mit einer Referenz. Also wenn ich messen möchte, ob etwas 50 mm hoch ist, dann nehme ich mir so einen Messblock, stelle den auf ein Messstativ, vergleiche, dass das Ding dieselbe Höhe wie der Messblock hat. Das ist so ein ziemlich essentielles Konzept, das nicht immer für alle direkt intuitiv ist, dass man eben in den Skalen eigentlich immer Größen vergleicht, weil es halt einfach sonst furchtbar kompliziert wird. Genau, dann will ich noch kurz auf geometrische Präzision eingehen. Natürlich will man nicht nur Größen haben, man will auch irgendwie Dinge haben, die flach sind, die gerade sind, die rund sind. Und da habe ich jetzt, war so eine der genauesten Messungen, die ich gemacht habe. Das war mit einem, das ist eine Scheibe Glas, die ist auf 100 Nanometer flach. Und man kann sehen, es ist ein bisschen schwierig zu erkennen, aber da sind so Linien. Wenn ich das so hin und her verschiebe, werden die enger und breiter. Das ist von Interferenz von dem Laserlicht, das da drauf scheint. Und daran kann man interpretieren, wie flach die Fläche ist unter dem Glas. In dem Fall ziemlich flach, das ist so ungefähr das flacheste Ding, was ich bis jetzt hergestellt habe. Leider habe ich es seitdem verkackt. Ich wollte es nochmal flacher machen und dabei ist es schlechter geworden.
Oh, ich glaube, ich kriege einen Witz hin, der flacher ist.
Viel Glück. Und das Bild, wo ich vorher angefangen habe, das ist ein Touché-Lineal. Das war eine Wahnsinnsaktion, das dahin zu packen, wo es ist. Das ist in der Studiwerkstatt Aachen e.V., cooler Verein. Und das ist ein 2 Meter langes Stück Gusseisen, das so auf 10 Mikrometer gerade ist. Also die Oberfläche ist auf 10 Mikrometer flach, aber es ist halt vor allen Dingen länglich, deshalb ist es relevant, dass es gerade ist. Und das Ding, auf dem ich dahinter liege, das kann man nicht so ganz erkennen, das ist ein Granitblock. Der ist auch recht flach, ich habe ihn noch nicht genauer vermessen. Aber das sind alles Referenzen. Das ist alles Messen nach Referenzen, aber irgendwie muss man diese Referenzen ja herstellen. Also misst man auch noch in intrinsischen Standards. Also zum Beispiel die traditionelle Variante oder eine traditionelle Variante zu gucken, dass Dinge flach sind, ist, indem man gerade Linien darüber legt. Und das macht man mit einem speziellen optischen Verfahren, mit einem Autokollimator, der halt Winkelabweichungen messen kann. auf Sub-Winkelsekundengenauigkeit. Und damit kann man dann über eine große Platte gut Flachheit messen. Das ist sehr cool. Ich habe wieder so ein Werkzeug nicht, weil die viel zu teuer sind. Gibt ein paar andere Varianten, die ich ausprobieren will, will ich nicht zu viel Zeit rein investieren. Ja, und es gibt halt für all die verschiedenen geometrischen Dinge, Flachheit, Rundheit, Dinge, die senkrecht sein müssen und so weiter, alles irgendwie Varianten, wie man mit diesen Messuhren und in dem Fall dann auch ohne weiteres spezielles Werkzeug diese Sachen messen kann. Je nachdem, was man genau macht auf Mikrometer, je nachdem, wie gut man es macht auf Mikrometer oder hunderte Nanometer, mit den Methoden, die ich jetzt so grob angerissen habe. Ja, ich hoffe, das war grob interessant und ich hoffe, ich habe nicht wirklich überzogen. Ich hoffe nicht.
Ein bisschen überzogen, ja, aber wir sind ja hier jetzt eh bei Free for All.
Ja.
Und vorhin warst du dir noch nicht sicher, ob du 10 voll kriegst.
Sorry.
Ne?
Ja.
Nee, aber,
ich kann das schlecht einschätzen.
Nee, aber ja. Mega interessant. Vielen Dank. Nochmal Applaus. Wunderbar, so mag ich das. Wir haben noch genau 9 Minuten. Wenn noch jemand sagt, da habe ich noch was Spannenderes. Oder was das wenig spannender klingt, aber dann sich als doch spannender herausstellt. Ich schließe es hier mal. So. gut, dann mache ich noch ein paar Ansagen so lange. Ihr habt sicher festgestellt, dass es ziemlich voll ist im Hackcenter und warm und laut und so weiter. Stellt sich raus, im ZKM-Foyer drüben ist ja auch nochmal ein Hackcenter und da ist halb leer und viel kühler und angenehm. Jetzt nicht mehr? Ja, wenn du hingehst, dann ist da aber Party, ne? Ja. Denkt dran, wir haben auch irgendwie einen Quiet Hack Space und noch ein paar Ecken. Schaut mal ein bisschen um, da findet ihr dann auf jeden Fall auch noch Ecken, wo ihr Platz habt. Nur ich glaube, da drüben gibt es keinen Strom, da müsst ihr dann halt mit Laptop und Akku rübergehen. Ansonsten, was er gerade eben auch noch erwähnt hat, die Dating-Seite. Kennen alle hier die Dating-Seite? Die Dating-Seite. Niemand kennt die Dating-Seite. Nein, ich meine die GPN-Dating-Seite. Niemand. Okay, ja, dann ist es sehr wichtig, dass ich euch das mitteile. Moment. So, wenn ihr hier auf die GPN-Webseite geht, dann sind da ja ganz viele Dinge verlinkt, aber die Dating-Webseite ist nicht verlinkt. Und deshalb müsst ihr da noch einmal einfügen. GPN23:Dating. Und das ist einfach eine Wiki-Seite, wo es nicht um Dating geht, oder zumindest nicht vorrangig, sondern um, ich suche das, hat jemand das? Hier, was haben wir hier? Hacker Seeks Education. Ich suche jemanden, der weiß, wie das und das geht. Kann mir das jemand erklären? Offering Blender Knowledge, Tips and Tricks, contact me. Hacker Seeks Hardware. Ich brauche einen USB-C Ethernet Adapter. Hätte ich das mal früher gelesen, ich habe einen. Ich schaue bei dem nachher mal vorbei. Looking for Floppy Disks und so weiter. Hier, Hardware Seeks Hacker. Ich habe Zeugs zu verschenken. Könnt ihr alles hier eintragen. Die Dating-Seite ist ein Wiki. Ihr könnt einfach mit einem Gast-Account alles reinschreiben. Suche Essen, alles kein Ding. Hier, ich habe kein GPN-Pulli bekommen, hat jemand einen übrig. Suche Jobangebote. Weiter unten kann man auch tatsächlich hier, hey, ich suche Leute zum Kennenlernen. Echtes Dating kann man auch eintragen. Aber ich finde diese Seite super nützlich und keiner kennt sie. Deshalb GPN23:Dating. Also, ja. Und wir haben auch im Hackspenter einen Hardware-Swap-Space, also einfach einen Tisch, zwei Regale, wo jede Menge Stuff drin liegt,
Der Overhead-Projektor ist schon weg, aber ich sehe, da liegen auch noch irgendwelche Nerf-Guns und alte RAM-Riegel. Da kommt immer wieder Neues dazu. Schaut mal vorbei, ist ganz witzig.
Ich habe da einen IBM-Power-Server gefunden.
Ein IBM-Power-Server? Okay. Der lag einfach so im Regal. Ja, dann nimmst du mit, ne? Ja, genau. Benutzt die Dating-Seite. Braucht ein Auto nach Bonn, um das Ding zu transportieren? Schreib's auf die Dating-Seite. Was? Ja. Gut. Wir haben noch 5 Minuten. Letzte Chance. Ein politisches Statement. Ja, da hinten? Ja, du kannst gerne vorkommen. Einmal das Mikrofon. Das Publikum entscheidet, ob uns das Statement gefällt oder nicht.
Hallo. Also ich habe das jetzt nicht geplant oder sowas, aber WLAN-Passwörter. Ich komme zu vermeintlichen Cyberspace-Leuten nach Hause und sehe dann auf der Fritzbox dieses dumme, voreingestellte, 20 Zeilen lange Zahlenpasswort. Bitte, mach doch einfach einen Buchstaben rein oder so und du kannst 2/3 davon wegschmeißen. Da muss ich nicht dämlich davor hocken und 10 Minuten lang dieses Passwort eintippen. Das war eigentlich auch schon mein Statement soweit. Ist hoffentlich nicht zu kontrovers. Ich habe dazu noch einen Tipp. Da gibt es so einen Engländer, der immer auf der ganzen Welt überall spawnt. Ich glaube, Tom Scott war der Name. Und von dem habe ich meinen Tipp mitgenommen, nachdem ich meine Passwörter generiere. Wenn man ein sicheres Passwort braucht, aber sich es auch irgendwie merken möchte, nimmt man 4 obskure Wörter, keine Ahnung, Dampfschiff oder so und irgendwie nochmal irgendwas dazu. Man nehme sich jetzt Sonderzeichen und man macht die nicht zwischen die Wörter, sondern zerstört die Wörter damit. Ich nehme jetzt irgendwie 5, 6 Sonderzeichen und ersetze einzelne Buchstaben damit. Am besten nicht Liedschrift, also kein A mit einem Ad oder so, weil die natürlich in einem Dictionary Attack schnell erkannt werden. Aber damit kann ich mir dann zum Beispiel Dampfschiff und Tisch, Lautsprecher, Bühne zusammenstellen. Und jetzt ersetze ich zum Beispiel das B mit einem Fragezeichen und irgendein A mit einer 3 und so einem Kram. Das wäre ein kleiner Tipp, den ich noch habe. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Also, du hast bestanden.
Ach, vielen Dank.
Okay. Jo. Ja, WLAN-Passwörter sind natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit, die Nachbarn zu trollen. So irgendwie so Vorhänge zu, Ausrufezeichen. ich glaube, da gibt es ja auch ein Subreddit, wo Leute irgendwie die besten WLAN, irgendwie drop it like it's hotspot oder sowas, Namen droppen. Aber gut, noch 3 Minuten. Wir brauchen es nicht bis zum Ende rauszuzögern. 5, 4, oh, da meldet sich noch jemand. Oh, Praxistipps für Gehaltsverhandlungen. Gerne.
Ich wollte mich nicht normal reindrängen, aber manchmal sind ja so Sachen, vor allem im Development-Bereich, ist das immer das Gespräch, wo man auch keinen Bock drauf hat. Vor allem, wenn man nicht einen Tech-Manager hat, sondern halt irgendeinen Business-Hampel. Ja, ich bin einer von diesen Business-Hampeln. Ist auch ganz interessant, wenn man mal von dem Tech-Bereich ins Management reingeht, um auch mal zu verstehen, was die Manager Business-Hampel denn eigentlich so für Interessen haben. Weil wo ich damals gestartet bin, und ich glaube, die meisten Leute sind, wenn man gute Arbeit macht, dann kriegt man auch eine Gehaltserhöhung. Funktioniert so in der freien Wirtschaft nicht. Ich kann jetzt nicht für Tarifverträge und Forschung so sprechen, habe ich nie drin gearbeitet, immer nur im Kommerz. Und da habe ich so ein paar Grundregeln, wie man sich am besten darauf vorbereitet. Einmal grundsätzlich macht Bewerbungsgespräche. So Sachen wie heute sind eine super Gelegenheit, auch mal auf eine Bühne zu gehen, ein bisschen zu üben, auch wenn es irgendwie super out of comfort zone ist. Einfach mal machen. Und das Gleiche ist bei Bewerbungsgesprächen. Also das Schlimmste ist, wenn man irgendwann keinen Job mehr hat oder einen alles ankotzt und man einen Job droppt und dann einen neuen Job braucht und dann einfach überhaupt kein Training drin hat, Bewerbungsgespräche zu machen. Das hat einmal den guten Side-Faktor, dass man ein bisschen im Training ist. Und im zweiten Punkt kriegt man noch ein bisschen mehr über den eigenen Marktwert raus. Also die ganzen Tabellen auf Stepstone, Kununu, bla bla bla. Ja, das sind Durchschnitte. Das sagt erstmal überhaupt nichts aus und das sagt vor allem nichts aus, was ihr quasi in der aktuellen Situation mit eurem Skillset auf dem Markt an einem Gehalt überhaupt euch sichern könnt. Das heißt, einmal A, Training, B, aktuellen Marktwert feststellen und C, ganz andere Verhandlungspositionen und auch Confidence in die Gehaltsverhandlungen mit reinbringen. Wo ich jetzt zum Punkt Gehaltsverhandlung komme, selber anbringen. Ja? Wartet nicht drauf, dass euer Manager sagt, oh, das hast du super gemacht, so jetzt noch 3 Jahren mal 3% Aufschlag geben, bevor der noch selber irgendwie um die Ecke kommt. Schaut zu, nach einem Jahr, nach anderthalb spätestens, wie sieht's aus? Alles wird sowieso teurer. Ja? Muss nicht unbedingt sein, dass ihr jetzt viel bessere Arbeit gemacht habt. Das muss nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor sein. Aber für die Vorbereitung, neben dem initial erwähnten, überlegt euch, was euch nicht so einfach ersetzbar macht. Also gute Arbeit ist super, wenn es aber 20 Leute auf dem Markt gibt, die gleiche gute Arbeit machen können, ist das für euren Manager in dem Moment kein gutes Argument. Überlegt euch, was bringt ihr primär als Person in diesem Moment rein? Zum Beispiel, auf mich kann man sich immer verlassen. Ja? Ich kann jetzt jemanden neu einstellen, der jetzt genau das gleiche Skillset hat, die Arbeit super macht, aber auf den ich mich tendenziell überhaupt nicht verlassen kann. Als Manager habe ich ein viel größeres Interesse, die Leute zu behalten, auf die ich mich immer verlassen kann. Genau, und jetzt sind wir schon eine Minute drüber, also mache ich hier mal einen Cut. Ich hoffe, das hilft vielleicht ein paar Leuten und wünsche euch noch viel Spaß.
Vielen Dank. Und damit haben wir es tatsächlich geschafft, die Stunde voll zu kriegen. Morgen ist nochmal eine Session und übermorgen auch nochmal eine, weil die letzten Male war der Andrang immer sehr groß. Diesmal nicht so, aber das ist kein Problem. Das kriegen wir schon noch hin. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt, könnt ihr morgen oder übermorgen auch nochmal was einreißen, mir schicken. Schreibt mir an pony@hardico.de und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne GPN.